ARD Sounds.
MDR Aktuell. Das Interview der Woche.
Mit Sven Kochale. Die Kriegsregion am Persischen Golf scheint einen Moment lang zur Ruhe kommen zu können. Jedenfalls ist eine Feuerpause zwischen Iran und den USA vereinbart. Und diese Pause soll genutzt werden, um im Hintergrund mögliche Friedensszenarien zu entwickeln. Und die Frage wird dann auch sein, welche Rolle die NATO spielen wird und wie das Militärbündnis mit US-Präsident Donald Trump umgehen will. Darüber reden wir mit dem Investigativjournalisten Holger Stark. Er ist stellvertretender Chefredakteur der Zeit, hat jahrelang für den Spiegel aus Washington berichtet und er hat ein Buch geschrieben über das schwierige Verhältnis zwischen Deutschland und den USA. Ich grüße Sie.
Hey, grüße Sie auch. Hallo.
Wie steht US-Präsident Donald Trump nach dieser Woche mit einer vereinbarten Waffenruhe am Golf und auch wüsten Beschimpfungen der NATO-Partner da?
Na, die Beschimpfungen sind bei Donald Trump immer schon mal ein gutes Zeichen dafür, dass es so toll für ihn dann doch nicht steht. Ich würde sagen, blaues Auge für ihn, blaues Auge auch für den Rest, die Welt, die Iranis, die Israelis. Also das ist ein Konflikt, bei dem es bislang jedenfalls keinen Sieger gegeben hat. Donald Trump ist da reingeschlittert als einer, der ja immer versprochen hat, keine endlosen Kriege mehr zu starten. Der dachte, dass er mit diesem Waffengang nach ein paar Tagen in Teheran alles hat abräumen können. Das Fatale ist, dass all die Kriegsziele, die Donald Trump angegeben hat, nicht erreicht sind. Also das iranische Atomprogramm ist nicht mehr gestoppt, als es vorher war. Die Ballistik, das Raketenprogramm nicht wirklich. Und Regime Change, das, was er immer versprochen hat, also den Leuten im Iran die Freiheit zu bringen, ist letztlich auch nicht vollzogen. Das heißt also, die Kriegsziele sind in Wahrheit nicht erreicht, aber der Preis, den die Welt dafür zahlt, das ist ein hoher.
Ja, und zum Beispiel die Straße von Hormuz, diese wichtige Seestraße, über die ein Fünftel ungefähr des weltweiten Öl- und Gasaufkommens per Schiff abgewickelt wird. Die Bundesregierung zum Beispiel hat angedeutet, dass man sich engagieren wolle, diese Straße von Hormuz zu schützen oder sicherer zu machen. Aber man hätte durchaus Anforderungen. Da geht es um das Völkerrecht, um ein Mandat, eine Strategie. Erkennen Sie da eine deutsche Position, eine Haltung dahinter?
Naja, das ist zum einen immer eine europäische Frage und keine deutsche alleine, weil kein Land in Europa, auch Deutschland, nicht in der Lage ist, auf diesem Niveau Weltpolitik zu betreiben. Und Europa befindet sich da in einem Dilemma. Es will auf der einen Seite diesen verheerenden Kurs von Donald Trump nicht mitgehen und auf der anderen Seite zahlt es einen Teil des Preises in der Energiepolitik, in der Wirtschaftspolitik. Und wenn es sich gar nicht engagiert, dann wird es eben auch als machtpolitische Stimme nicht wahrgenommen. Das ist also der Versuch, da ein bisschen den Fuß in die Tür zu kriegen, eine eigene Rolle zu finden, eine eigene Rolle zu spielen, bei dem gleichzeitig völlig unklar ist, wie das gedeckt ist. Also ist das gedeckt mit eigenem Militär, mit eigenen Kriegsschiffen oder ähnlichem? Soll das reine Diplomatie sein? All das ist in den nächsten Tagen und Wochen noch auszuhandeln.
Donald Trump ist gerade ziemlich sauer auf die NATO, auch auf das NATO-Mitglied Deutschland, weil er eben von den Bündnispartnern nicht die Unterstützung für seinen Iran-Krieg bekommt, die er erwartet und im Gegenteil ja viel Widerspruch erfährt. Wie lange kann das gut gehen?
Ja, da hat Boris Pistorius mit diesem Satz, das ist nicht unser Krieg, natürlich etwas gesagt, was Donald Trump frontal aufgestoßen ist. Trump hat überhaupt nicht den Charakter der NATO verstanden oder akzeptiert, die ja ein Verteidigungsbündnis ist, ein reines Verteidigungsbündnis und die nicht dafür da ist, Kriege zu beginnen. Und gleichzeitig ist das nochmal wieder einer dieser Bruchpunkte. Man will es schon gar nicht mehr sagen, weil es so abgegriffen klingt, aber die NATO steht tatsächlich an der Schwelle ihrer größten Krise, die sie seit ihrer Gründung hat. Donald Trump, darüber habe ich mit John Bolton, seinem früheren Sicherheitsberater, mehrmals geredet. Donald Trump ist ein NATO-Verächter. Der kann sich wirklich auch ernsthaft vorstellen, aus diesem Bündnis auszutreten. Und auch da ist es dann aber für die anderen, die Europäer, die Deutschen, wichtig zu entscheiden, was wollen sie eigentlich von der NATO? Was soll die NATO in Zeiten, wo man nicht mehr weiß, ob die Amerikaner noch dabei sind? Was soll diese NATO eigentlich liefern und leisten können?
Der NATO-Generalsekretär Mark Rutte war auch gerade im Weißen Haus bei Donald Trump und wirkte anschließend ziemlich, wie soll man sagen, bedrückt möglicherweise. Was mag im NATO-Chef gerade vorgehen?
Na, der NATO-Chef Mark Rutte ist ja bekannt für seine, ich würde sagen, breite Schleimspur, die einmal über den Atlantik von Brüssel bis nach Washington reicht. Hat Donald Trump Daddy genannt, gesagt, du wirst für uns die richtigen Dinge entscheiden. Und er stellt jetzt fest, dass diese devote Strategie, auf den Knien nach Washington zu robben, dass die eben auch nicht zu Ergebnissen führt, sondern dass Donald Trump auch einen Mark Rutte genauso hart angeht und genauso hart behandelt. Auch Mark Rutte hat festgestellt in Washington, dass ein paar nette Worte alleine nicht reichen, um Donald Trump zu besänftigen.
Das ist das Interview der Woche hier bei MDR Aktuell. Wir reden mit dem Buchautor und stellvertretenden Chefredakteur der Zeit, Holger Stark, über das schwierige Verhältnis zwischen der NATO und den USA. Bundeskanzler Friedrich Merz macht sich ja auch so seine Gedanken über die Zukunft des Militärbündnisses und hat das kürzlich so beschrieben.
Es ist meine feste Absicht, alles zu tun, um auch den Schutz der NATO unter Einschluss der Vereinigten Staaten von Amerika für Europa zu erhalten. Dieses Bündnis ist jedenfalls gegenwärtig durch nichts zu ersetzen. Und deswegen habe ich ein hohes Interesse daran, es zu erhalten und es mit dem amerikanischen Präsidenten fortzuentwickeln.
Bundeskanzler Friedrich Merz, wie kann man das übersetzen? Wir folgen nicht blind und können uns auch eine NATO ohne die USA vorstellen? Kann man da alles hineininterpretieren?
Na, das Schlüsselwort ist gegenwärtig. Das ist das Anerkenntnis dessen, dass Europa im Moment noch nicht in der Lage ist, ohne die Amerikaner klarzukommen. Und damit steckt aber gleichzeitig auch die Botschaft drin, wir arbeiten daran, uns von den Amerikanern unabhängig zu machen, weil wir verstanden haben, dass mit diesem amerikanischen Präsidenten, und das gilt ja nicht nur für Donald Trump persönlich, das gilt ja auch für die Leute um ihn herum, für einen J.D. Vance, einen Vizepräsidenten, in Teilen für einen Marco Rubio, ganz sicher für große Teile der MAGA-Basis, die dieses Zahlen für europäische Interessen, das Engagieren für andere Länder einfach nicht mehr wollen. Dass also die Europäer im Zweifelsfall auch in der Lage sein müssen, eine NATO, eine eigene Verteidigung ohne die USA leisten zu können. Da steckt auch eine Entwicklung bei Friedrich Merz dahinter, der bislang immer, insbesondere wenn wir uns erinnern an seinen Antrittsbesuch im Weißen Haus im letzten Sommer, versucht hat, Trump nicht öffentlich zu widersprechen, der selbst bei den Zöllen sich noch sehr zurückgehalten hat, der aber mittlerweile schon verstanden hat, dass dieser amerikanische Präsident einfach kein Freund der Europäer mehr ist, kein Freund der Deutschen und dass das, was aus Washington kommt, da eben nichts ist, auf das man noch bauen kann. Und deswegen ist die Linie, die Friedrich Merz fährt, und ich glaube, das ist eine sehr vernünftige Linie, zu sagen, wir versuchen die Amerikaner noch im Spiel zu halten, noch an der europäischen Seite zu halten, aber wir müssen alles Europäische stärken in der Erwartung, dass dieses Amerika möglicherweise auch morgen oder übermorgen verschwunden ist von der europäischen Seite.
Sie beschäftigen sich mit solchen Szenarien, mit diesem Verhältnis Deutschland-USA schon eine ganze Weile, haben jüngst auch ein Buch veröffentlicht, heißt Das erwachsene Land, Deutschland ohne Amerika, eine historische Chance. Kann es sich Deutschland oder kann es sich die NATO tatsächlich schon leisten, ohne die USA unterwegs zu sein?
Ich habe darüber mit Sigmar Gabriel geredet, dem früheren deutschen Außenminister und Vizekanzler. Und der sagt, wir werden noch so ungefähr 10 Jahre brauchen in Deutschland, um diesen Weg weitergehen zu können und in dieser Zeit sich unabhängig zu machen von den Amerikanern. Aber etwa 10 Jahre wird es noch dauern. Das mag ein bisschen schneller gehen, aber das ist wahrscheinlich eine realistische Einschätzung. Dafür ist das, was Amerika militärisch geleistet hat und leisten mag, immer noch zu unverzichtbar, fängt mit der Flugabwehr an, geht über die atomare Abschreckung, wo die Europäer ja gerade erst angefangen haben, eine öffentliche Diskussion zu führen. Emmanuel Macron, der angeboten hat, den französischen Atomschutzschirm auf andere europäische Staaten auszuweiten. Aber all das fängt jetzt erst ganz langsam an. Wir wissen, in was für einem Zustand die Bundeswehr ist. Und da ist Amerika den Europäern einfach Lichtjahre überlegen. So, und diesem Prozess gibt es offene Fragen und bislang wenig Antworten. Und wir beobachten den Bundeskanzler dabei, diese Antworten gerade live finden zu wollen.
Dennoch hat man sich jahrelang auch in der Bundesregierung unter welcher Führung immer vor genau solcher Fragestellung gedrückt. Und man konnte sich schlicht nicht vorstellen, ohne mal die USA als Partner Politik betreiben zu müssen.
Verstanden hat die Bundesregierung das schon. Wir erinnern uns an Angela Merkels Rede im Mai 2017 in Trudering in diesem Bierzelt, wo sie gesagt hat, wir werden uns ein Stück weit auf uns selber verlassen müssen, weil auf andere eben nicht mehr Verlass ist. Das Fatale ist bloß, dass die Konsequenzen dann immer ausgeblieben sind. Und dann hat Donald Trump die Wiederwahl verloren und Joe Biden ist 2020 gewählt worden und Olaf Scholz, der Nachfolger von Angela Merkel, der dachte damals, das ist jetzt wieder der alte Zustand. Donald Trump war die Anomalie und Joe Biden ist wieder der Normalzustand. Und Friedrich Merz hat dann feststellen müssen, dass die Wiederwahl von Donald Trump eben nicht so zufällig war.
Ich will noch mal ein bisschen in die deutsche Politik reingucken mit Ihrer Hilfe. Angela Merkel haben Sie angesprochen. Da gab es ja diesen Vorfall und Sie waren maßgeblich an dessen Aufdeckung auch beteiligt, als es plötzlich hieß, das Handy der Kanzlerin wurde abgehört vom Freund von den USA. Hätte nicht spätestens da eine ganz andere Politik in Berlin aufgemacht werden müssen?
Ich glaube ja. Und die ist damals ja auch versprochen worden. Thomas de Maizière, damals in Innenminister, der gesagt hat, wir werden ein europäisches Internet bauen müssen mit eigener digitaler Souveränität. Und nichts ist passiert seitdem. Im Gegenteil, die amerikanischen großen Tech-Konzerne sind mächtiger denn je. Die europäische digitale Souveränität ist nach wie vor nicht gegeben. Und so kann man es auf allen Feldern durchdeklinieren. Ich habe darüber mit Heiko Maas geredet und mit anderen Ministern des Kabinetts Merkel, mit Peter Altmaier, mit Thomas de Maizière. Und die haben ja alle gesagt, das ist eine so große, epochale Herausforderung gewesen, dass wir am Ende einfach lieber nichts gemacht haben. Also wir wussten, was eigentlich die Stunde geschlagen hat. Wir haben es klar gesehen. Und es hätte aber eine so große, eine so andere Politik erfordert, dass wir dann in der Praxis einfach so weitergemacht haben.
Sind wir jetzt aber soweit, genau an dem Punkt?
Na, wir müssen. Das ist, glaube ich, immer weiter klar geworden. Das ist auch den treuesten und leidenschaftlichsten Transatlantikern der alten Schule klar geworden, dass es mit diesem Amerika nicht mehr geht. Es kann gute Phasen geben, es kann sich auch wieder erholen irgendwann. Aber im Moment müssen wir realisieren, mit diesem Amerika ist keine Freundschaft, keine Gemeinsamkeit mehr zu haben.
Sagt der Investigativjournalist und stellvertretende Chefredakteur der Zeit, Holger Stark. Danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.